Der Predigtext steht in Johannes 3, Verse 1, 2, 3, 14 und 15. Johannes 3, Verse 1, 2, 3, 14 und 15. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und er sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Titel der Predigt heißt Der Kern des Evangeliums und wir wünschen dir, Stan, Gottes Segen.
Es berührt mich sehr zu denken, dass Jesus, wie es uns erzählt wird in Johannes Kapitel 3, einem Schriftgelehrten, Jesus am Anfang von seiner Arbeit auf Erden, hat einem Schriftgelehrten ganz klar erzählt, was der Kern vom Evangelium ist. Das berührt mich sehr. Sie wussten, was der Weg ist. Meine Absicht heute ist, der Kern des Evangeliums ist, eine Kurve oder eine Brücke zu bauen von den Sprüchen, die wir schon angefangen haben, den Sprüchen Salomos, und wir landen schlussendlich auf den Platz Johannes 3. Und ihr wisst, ich habe die Absicht, eigentlich chronologisch durch das Alte Testament durchzugehen, und das habe ich nicht vergessen. Also nach den Sprüchen habe ich vor, das Buch Obadja zu nehmen. Ich bin gespannt, was draus wird, weil ich kenne im Moment nichts von diesem Buch und ich freue mich, dieses Buch zu entdecken. Ja. Aber in den nächsten Predigten werde ich das von heute noch vertiefen, und es wird um das Evangelium gehen und es wird um die Identität der Adventgemeinde, weil das auch mit dem Evangelium zu tun hat. Das hat etwas mit der Endzeit zu tun. Wer sind wir Adventisten? Was ist unsere Aufgabe? Also das wird der Schwerpunkt sein in den nächsten paar Predigten. Und dann fahren wir weiter mit dem Alten Testament. Obadja wird drankommen. Also, das letzte Mal, dass wir den Sprüche miteinander betrachtet haben, haben wir uns fokussiert auf Kapitel 7, Sprüche 7. Ich glaube, das war gerade bevor unsere Freunde in die Philippinen geflogen sind. Ja? Also, da haben wir beschrieben, was wir nicht tun sollen. Da wird beschrieben, was Sünde ist, Verführung, am konkreten Beispiel der sexuellen Verführung. Und es geht darum, das Böse zu vermeiden, den Versuchungen zu widerstehen. Also das Böse nicht tun, der Sünde widerstehen. Das ist in Sprüche 7. Jetzt haben wir eine Ergänzung dazu, und das ist im Kapitel 31, im letzten Kapitel, eigentlich ab Vers 10 in den Sprüchen, Sprüche 31 ab Vers 10, da haben wir genau das Gegenteil. Da wird uns beschrieben, was wir tun sollen. Ja? Also Kapitel 7, was wir vermeiden sollen, nicht tun sollen, das Böse nicht tun, die Sünde nicht praktizieren. Und in Sprüche 31 ab Vers 10 geht es darum, das Gute, das wir tun sollen. das Richtige. Ja? Und das beschreibt nur oberflächlich die ideale Ehefrau. Aber eigentlich ist es mehr als das. Das beschreibt die ideale Braut Jesu, die ideale Gemeinde, die erlösten Menschen im Zustand, wozu Gott sie führen möchte. Ja, also eine reine Gemeinde, die Gottes Charakter widerspiegelt, die Gottes Liebe widerspiegelt, die die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe praktiziert. Und das ist beschrieben in diesem Text, ja, in der Form, das ist die ideale Ehefrau. Sie ist aktiv, sie praktiziert das Gute. Ich lese mal ab Vers 10 und springe ab und zu ein Vers. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Vers 13. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Also aktiv, Aktivität, etwas Gutes tun, aktiv sein. Vers 15. Sie steht Vortage auf und gibt Speise ihrem Hause. Ja, das ist auch Gutes tun. Zu essen geben. Und fleißig, vor Tag steht sie auf. Sie ist nicht faul. Vers 16. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Also auch mit Geld geht sie vernünftig um. Sie macht gute Geschäfte und sie arbeitet und sie produziert etwas. Vers 20. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen, also zu dem armen Menschen, und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Also, sie ist aktiv und hilft armen Menschen, und schaut, dass ihre eigene Familie das hat, was sie braucht. Also nicht kalt hat im Winter, ganz konkret. Vers 25. Seht ihr, das ist eine konkrete Beschreibung. Was ist es, die Liebe zu praktizieren, das Gute zu tun? Ja, weil wir sollen nicht nur das Böse vermeiden, wir sollen vor allem das Gute tun. Ja, und das ist am Schluss der Sprüche. Eben in dieser Stelle. Jetzt Sprüche 31, Vers 25. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Also sie ist aktiv, sie ist weise, sie spricht aufbauende Worte und Vers 30, lieblich und schön sein ist nichts. Also denken wir an die Kosmetik, ja? Die äußere Schönheit einer Frau. Ja? Da heißt es, lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Und das gilt nicht nur für Ehefrauen, das gilt für uns, ja, äußere Schönheit oder Brillanz oder Leistung oder Talent, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, den Herrn zu fürchten. Und da endet dieses Buch mit diesem Konzept, den Herrn fürchten, und das ist wesentlich, wesentlich in den Sprüchen. Jetzt, was für ein Echo haben wir im Neuen Testament von der Einladung, also nicht nur das Böse zu vermeiden, sondern das Gute zu tun, Gutes tun. Die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes zu praktizieren, den Nächsten bedingungslos lieben, Gott lieben. Zum Beispiel im Buch Matthäus, Kapitel 5, als im Matthäus-Evangelium Jesus anfängt und predigt. Ich werde euch schockieren. Vielleicht. Jesus fängt nicht an mit dem Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Aber was sagt er? Der Höhepunkt von der Bergpredigt ist in Matthäus Kapitel 5, Vers 46. Also es geht um die Umsetzung in die Praxis der Liebe. Praktisch lieben, bedingungslos lieben wie Gott. Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Das ist nichts, das machen alle Menschen. Darum, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, vollkommen lieben, wie Gott liebt. Bedingungslos lieben, wie Gott bedingungslos liebt. Es tut mir leid, das ist nicht das Evangelium. Aber das ist die Wahrheit. Gott ist Liebe. Das ist sein Charakter. Sein Gesetz ist ein Gesetz der Liebe. Und Gott möchte, dass wir dieser Liebe widerspiegeln. Aber wie kommen wir dazu? Nur das Evangelium bringt uns dazu. Wir haben ein zweites Echo im Neuen Testament. Also von dieser Einladung, das Gute zu tun, die Liebe, die bedingungslose Liebe, die Nächstenliebe zu praktizieren. Und das ist in einem Brief am Ende vom Neuen Testament, das ist im Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist bekannt dafür. Immer wieder diese Ermutigung, das Gute zu tun, Werke, gute Werke des Glaubens, natürlich. Das widerspricht nicht Jesus Christus. Ich nehme zwei Verse aus dem Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Also nicht nur Theorie, nicht nur Verstehen da oben. Täter. Seid Täter des Wortes. Praktiziert die Liebe. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wir können an die Liebe intellektuell, an die Liebe glauben. Das nützt nichts, wenn wir die Liebe nicht praktizieren. Das sagt Jakobus in seinem Brief. Und nachher Vers 25. Wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, es geht um das Gesetz Gottes, das Gesetz der Liebe, ja, weil Gottes Charakter sich in seinem Gesetz widerspiegelt. Also, wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Zuhörer oder Hörer, sondern ein Täter. Der wird selig sein in seinem Tun. Das ist die Betonung, ja? Sowohl vom Jakobusbrief wie Jesus in der Bergpredigt im Allgemeinen, wie wir gefunden haben in Sprüche 31, Abvers 10. Tu das Gute, praktiziere die Liebe und du wirst es gut haben für immer. Und das ist richtig, das ist die Wahrheit. Das Problem ist einfach, der Mensch kann das nicht. Und deshalb brauchen wir das Evangelium. Das Evangelium führt uns zu diesem Ziel. Also Jesus am Anfang seiner Arbeit in der Bergpredigt zeigt uns sofort das Ziel der Erlösung. Ja? Ihr werdet fähig sein, eure Feinde zu lieben. Wenn man euch plagt und verfolgt, ungerecht, ihr werdet jubeln. Ja, das ist das Ziel. Und schon im Alten Testament kommt immer wieder das Gesetz. Das ist die Liebe praktizieren. Das ist das Ziel. Aber wie kommen wir dazu? Das ist eben das Evangelium. Also das Böse vermeiden und das Gute tun und die bedingungslose Liebe auszuleben, das ist sehr wichtig. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das ist das Ziel der Erlösung. Aber dieses Ziel nützt uns gar nichts, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen können. Und das Evangelium zeigt uns den Weg zum Ziel. Das Evangelium zeigt uns, wie wir zu diesem Ziel der göttlichen Vollkommenheit kommen. Alle Pharisäer der Geschichte, nicht nur Nikodemus, es gibt heute, es hat immer wieder Pharisäer gegeben. Ich denke an Paulus vor seiner Bekehrung. Alle Pharisäer der Geschichte haben bis jetzt versucht, das Gute zu tun ohne die Kraft des Evangeliums. Und sie sind gescheitert. Das funktioniert nicht. Was ist das Wichtigste in der guten Nachricht der Erlösung durch Jesus Christus? Evangelium, das ist die gute Nachricht der Befreiung, der Erlösung durch Jesus Christus. Was ist das Wichtigste? Es gibt so viele wichtige Dinge, auch in der Bibel, nicht nur im Leben. Und manchmal verlieren wir den Überblick, oder? Wir klammern uns an ein Detail und dann haben die Tendenz, diese Einzelheit so sehr zu unterstreichen, dass wir den Rest vergessen. Wir verlieren so schnell den Überblick. Also was ist das Wichtigste in der guten Nachricht der Erlösung durch Jesus Christus? Mit anderen Worten, was ist der Kern vom Evangelium? Was ist der Weg zur Erlösung? Wir haben schon in den Sprüchen einen Ansatz. Wir haben gesehen in Sprüche 8, dass als Gott die Welt erschaffen hat, die Weisheit bei ihm war und mit ihm die Welt erschaffen hat. Und wir lernen durch Johannes im Kapitel 1, Johannes Evangelium Kapitel 1, diese Weisheit, dieses Wort, das bei Gott war und mit Gott die Welt erschaffen hat, das ist das Wort und das Wort wurde Fleisch und das ist der Sohn Gottes. Also Gott, der Vater und der Sohn, sie haben die Welt erschaffen. Also der Herr, das ist auch die Weisheit bei ihm, die mit ihm die Welt erschaffen hat. Also Jesus. Und in Sprüche 9 haben wir das schon gesehen, da ist das Wichtigste oder der Weg zur Weisheit. Vers 10, Sprüche 9, Vers 10. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Gedanke im ganzen Buch der Sprüche. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Erkennen in der Bibel heißt, eine enge Beziehung zu haben, also intim kennen. Und den Herrn kennen, das ist eine enge Beziehung mit dem Herrn zu haben. Und wir haben gesehen, der Herr bei ihm, mit ihm war die Weisheit, Jesus. Also das heißt, eine persönliche Beziehung mit dem Vater und mit dem Sohn, das ist der Anfang der Weisheit. Weisheit ist nicht etwas, das wir lernen können aus den Büchern. Das ist nicht eine Technik. Das ist eine persönliche Beziehung mit Jesus. Wenn wir weise sein wollen und wenn wir ein glückliches Leben haben wollen, sollen wir erkennen, wer unser Schöpfer ist. Den Heiligen erkennen, der die Welt erschaffen hat. Unser Schöpfer ist unser Vater im Himmel, der mit seinem Sohn die Welt erschaffen hat, mit unendlicher Weisheit. Wenn wir weise und glücklich sein wollen, sollen wir eine enge Beziehung mit unserem Schöpfer haben und ihn ehren. Kein Wunder, dass im letzten Buch der Bibel wir daran erinnert werden. Ja, ehrt denjenigen, der gemacht hat Himmel und Erde. Im Buch Exodus habe ich zwei Verse entdeckt, die uns erklären, was es heißt, Gott erkennen, den Herrn zu erkennen. Es gibt zwei merkwürdige Verse im Buch Exodus. Und der eine Vers ist in Exodus Kapitel 25, Verse 45 und 46. Und der Zusammenhang ist der Bau der Stiftshütte. Und Gott sagt, ja, all die Details, alles um diese Stiftshütte, ja, wozu schlussendlich? Was ist das Ziel? Und Gott sagt, was sein Ziel ist. Warum überhaupt diese Stiftshütte? Exodus 25, 45 und 46. Was ist das Ziel der Stiftshütte? Was möchte Gott, dass wir erkennen? Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Und das widerspiegelt sich im letzten Teil von 46, damit ich unter ihnen wohne, ich, der Herr, ihr Gott. So schön. Ja? Und in der Mitte, was haben wir da? Also, Exodus 25, Vers 45, wenn ich richtig bin. Ne? Ist das falsch? Okay. Also, dann könnt ihr mit künstlicher Intelligenz herausfinden, wo das ist. Den Text habe ich kopiert. Das ist, und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr... 2.
Mose 29,
also 2. Mose ist es, ja?
29,
okay, Entschuldigung für... 29, Verse... 45. Danke, danke für diese... Also nicht eine 5, sondern eine 9, danke. Also, und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen, haben wir wieder, erkennen, dass sie erkennen sollen... Ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte. Und das ist ein Hinweis auf das Passahlamm. Durch das Opfer des Lammes konnten die Israeliten frei werden von der Sklaverei in Ägypten. Und das ist ein Bild. Wenn wir nur glauben an das Opfer Jesu am Kreuz. Wenn wir daran glauben, dass wir dadurch frei werden, dann sind wir frei von der Sünde. Ja. Also, das ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Was soll die ganze Stiftshütte? Wir sollen erkennen, dass wir durch das Blut des Lammes frei sind von der Sklaverei der Sünde. So, das ist das eine. Mal schauen, ob ich die andere Stelle richtig habe. Prüf das. Exodus 31, Vers 13. Exodus 31, Vers 13, das ist die andere Stelle, wo Gott möchte, dass wir erkennen, wer er ist. Und der Zusammenhang ist der Sabbat. Ja? Es hat eine interessante Verbindung zwischen Stiftshütte und Sabbat. Haltet meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Sind die da richtig? Exodus 31, 13. Danke. Okay. Von Geschlecht zu Geschlecht. Damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Die Heiligkeit Gottes, das ist ein ganzes Programm. Das ist sehr viel. Ja. Der Sabbat und unsere Heiligung. Was ist der Zusammenhang? Der Sabbat ist da, damit wir daran denken, dass unser Schöpfer, der am Anfang alles erschaffen hat, der kann in uns etwas Neues schaffen, ein neues Herz schenken, sodass wir fähig sind, seine Liebe zu praktizieren. Er macht uns neu. Das ist Heiligung. Der Sabbat ist auch ein Zeichen der Heiligung. Ja? Und dieser Schöpfer, der uns jeden Tag erneuern kann, ja, das ist derjenige, der am Anfang alles erschaffen hat. Und das ist derjenige, der am Schluss alles neu machen wird. Wunderbar. Ja? Also es ist so wesentlich zu erkennen, dass unser Gott
unser Schöpfer ist. Und da haben wir schon die zwei Aspekte, die wichtigsten Aspekte vom Evangelium. Ja? Vorher hatten wir zu erkennen, dass Gott uns durch das Blut des Lammes frei macht von Sünde. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass Gott, unser Schöpfer, uns heiligt, uns verändert, uns neu erschafft und wird schlussendlich alles neu machen. Unser Schöpfer macht unser Leben neu. Er heiligt uns und er heilt uns. Da ist kein Widerspruch. Heiligung und Heilung, das gehört zusammen. Das ist Arbeit des Schöpfers. Er erneuert unser Herz, aber er erneuert auch unser Körper, unsere Gesundheit. Unser Schöpfer erneuert unseren Charakter und macht uns fähig, bedingungslos zu lieben. Unser Schöpfer erneuert auch unseren Körper und schenkt uns Gesundheit, schon jetzt. Und das ewige Leben, wenn Jesus wiederkommt. Diese zwei Aspekte des Evangeliums werden besonders deutlich vom Apostel Paulus, immer wieder in den Schriften vom Apostel Paulus, kommen diese zwei Aspekte ständig. Das Blut Jesu und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und der Apostel Paulus, Paulus und Johannes. Johannes unterstreicht das unheimlich, er verkündigt das. Und wir haben gesehen in Johannes 3, da ist Jesus im Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus und Jesus erklärt ihm sehr deutlich und sehr kompakt genau diese zwei Aspekte des Evangeliums. Das Kreuz und ein neues Herz durch den Heiligen Geist. Das ist das Evangelium. Das ist der Weg zur Vollkommenheit. Ja? Die Adventgemeinde hat den Auftrag bekommen, in der Endzeit den Sabbat zu predigen. Die Welt soll ein bisschen mehr wissen, als dass der Samstag der richtige Tag ist und der Sonntag der falsche Tag ist. Das ist eben ein Detail, wo wir uns manchmal konzentrieren und unterstreichen, der richtige Tag, der falsche Tag, der Tag des Papstes und der Tag Jesu. Wir verlieren vielleicht den Überblick. Es geht mit dem Sabbat um so viel. Die Welt soll erkennen, dass unser Schöpfer unsere einzige Hoffnung ist in dieser dunklen Welt. Ich hoffe, dass wir Adventisten voll begeistert sind für die tiefe Bedeutung vom Sabbat. Und ich hoffe, dass diese Begeisterung für den Schöpfer des Sabbats uns nicht dazu führt, das zu vergessen, was für unsere Erlösung noch wichtiger ist als der Sabbat. Unser großer Schöpfer ist ein Mensch geworden und er liebt uns so sehr und möchte so sehr die Ewigkeit mit uns verbringen, dass er bereit war, für uns auf einem schrecklichen römischen Kreuz zu sterben. Und wer an ihn glaubt, hat das Leben. Die Garantie des ewigen Lebens, schon jetzt, ohne irgendetwas geleistet zu haben, ohne irgendetwas verdient zu haben. Der Heilige Geist möge uns helfen, diese zwei Aspekte vom Evangelium richtig zu verstehen und zu schätzen. Kurz zusammengefasst, das Kreuz und den Sabbat. Und mögen viele Menschen mit einem offenen Herz bald erkennen, dass Kreuz und Sabbat keine Gegensätze sind, sondern dass beide, Kreuz und Sabbat, beide zusammen im Kern des Evangeliums stehen. Amen.